Hallo ihr Lieben und welcome back. Wir haben uns ja wieder eine Weile nicht gehört. Umso schöner ist es, dass ich euch jetzt die nächste Folge zur Verfügung stelle oder dass ihr euch die Folge anhören könnt. Und ja, das ist sozusagen der Abschluss der kleinen Serie vom Wunsch, ich will Musical studieren, zur ja, Musical-Darstellerin, denn heute ist bei mir Isabel Waldskott. Und ja, wir haben das Interview schon vor einiger Zeit aufgenommen, deswegen ja, freue ich mich, dass ja, es endlich online geht. Ja, und ich möchte gar nicht mehr vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, ja, ich bin sehr dankbar, jemanden zu interviewen, der so erfolgreich auf dem Feld geworden ist. Und ja, ich sag, hört es euch einfach an. Ich nehme nichts vorweg. Viel Spaß.
Was müsste man dafür wissen? Ich bin aus Leipzig, bin aber jetzt nach Berlin gezogen und wohne jetzt quasi richtig in Berlin. Habe jetzt auch länger in Berlin gearbeitet und mich deswegen entschieden, mal wirklich hierher zu ziehen, weil ich die Stadt auch so liebe. Genau, ich habe noch eine Zwillingsschwester, die ist auch Musicaldarstellerin. Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Fakt über mich. Genau, und ich bin 31.
Ihr habt parallel zu studiert, oder?
Also nicht ganz, also ja, mehr oder weniger. Sie war ein Jahr lang unter mir, hat aber als ich angefangen habe mit dem Studium, dieses Aufbaujahr gemacht an der Privatschule, also dieses Vorbereitungsjahr. Mhm. Deswegen haben wir im Grunde gleichzeitig studiert. Sie hat halt nur ein Jahr länger gemacht.
Ja, ja, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, als du gesagt hast, dass du 31 bist. Damit haben wir es wieder. Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Also was hat dich dazu gebracht, Musical-Darstellerin zu werden?
Ich war immer früher in allen möglichen Chören. Meiner Schwester zusammen damals, wir haben schon mit unseren Großeltern immer gesungen früher und wir haben schon immer das Singen geliebt. Und genau, irgendwann waren wir dann im Opernkinderchor in Leipzig. Das war so ein bisschen für uns so ein Wendepunkt, glaube ich. Da haben wir einfach gemerkt, wir wollen beide unbedingt was machen mit Bühne, mit Theater und Oper am liebsten. Und wir wussten noch nicht, dass es sowas wie Musical eben gibt. Dann haben wir irgendwann unser erstes Musical gesehen, das war Cats. Und haben quasi erfahren, dass es sowas gibt wie Oper, nur in modern und in mit Tanz und richtig mit Schauspiel und so. Und dann war eigentlich klar, dass wir Musical studieren wollen, für uns beide.
Und wie ging das dann los? Also, wie seid ihr auf den Weg gekommen?
Also, wir haben dann irgendwann angefangen, neben dem Chor auch Einzelgesangsunterricht zu nehmen als Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung und natürlich auch Ballett und Jazzdance, weil wir wussten, dass man das braucht und dass man am besten schon mal so eine Grundlage mitbringt für die Aufnahmeprüfung. Und Musiktheorie haben wir noch gemacht und genau, Schauspielunterricht nicht vorher, aber dann war eben die Aufnahmeprüfung und dann hat es quasi gereicht und dann, genau, dann ging das Studium los.
Wie habt ihr von den Unis erfahren? Also, weil das ist ja jetzt nicht so ein weit verbreitetes Wissen, dass man jetzt das studieren kann.
Wir haben tatsächlich, dadurch, dass wir in Leipzig gewohnt haben, da gab es früher ja auch noch so einen Musical-Studiengang, hatten wir da so Kontakte zu den Studenten dort, weil wir unter anderem auch Gesangsschülerinnen waren von zwei. Also so wie am IFM auch man irgendwann so eine Schülerin oder einen Schüler hat, war das in Leipzig auch so. Und wir waren quasi die Schülerin von zwei verschiedenen Darstellern da, beziehungsweise Studenten dort. Und die haben uns eigentlich ganz viel gesagt und ganz viel beigebracht, was man wissen muss, was es für Unis gibt. Und wir wollten natürlich erst nach Leipzig, ganz klar. Aber das hat dann genau in dem Jahr, als wir Abitur gemacht haben, hat der Studiengang da geschlossen. Mm, und dann okay. Haben wir gesagt, dann machen wir die Aufnahmeprüfung von den anderen Schulen alle einfach. Genau.
Und wie war dann die Studienzeit für dich?
Total aufregend und spannend. Ich weiß noch, dass ich mir während des Abiturs immer so gewünscht habe, endlich fertig zu sein mit der Schule und endlich das machen zu können, was ich will und was ich liebe und den ganzen Tag nur noch singen, zu tanzen und Schauspielern. Ja, das war einfach nur so toll. Endlich so dieses Gefühl auch von Freiheit. Man ist jetzt irgendwie erwachsen und man kann jetzt sich mit den Sachen beschäftigen, die man mag. Und ja, das war super aufregend und schön.
Was war so deine Vorstellung so am Anfang des Studiengangs, was danach kommt oder wo du hin möchtest?
Nach dem Studium dann?
Ja.
Naja, ich habe, das ist, ich weiß das gar nicht mehr so genau tatsächlich, aber ich habe natürlich mir gewünscht, dann schöne Rollen zu bekommen und gute Jobs zu haben. Ich habe während des Studiums noch gar nicht so richtig gewusst, wie das ist, also was es für Jobs gibt und auch, dass es eben dann die Unterscheidung gibt. Es gibt halt dann die Tourneen und die Tourproduktionen und dann gibt es die großen Produktionen, die 8-mal die Woche spielen und meistens auch eben in Hamburg oder Berlin stattfinden. Und dann gibt es eben die Stadttheaterjobs und diese ganzen Infos hatte ich noch nicht. Es gibt natürlich auch Jobs, die macht man vielleicht einmal und dann nie wieder, weil man halt lernt, okay, das ist nicht so richtig das Niveau, was ich eigentlich will. Und das muss man aber dann auch alles erst, das lernt man dann quasi mit der Erfahrung. Und genau, das habe ich alles vorher noch gar nicht gewusst. Ich habe damals alle Jobs so ein bisschen in einen Topf geworfen und mir irgendwie gedacht, Hauptsache irgendwas haben oder Hauptsache irgendwas haben, was mich interessiert. Aber ja, man lernt dann irgendwann zu differenzieren, so, was sind eigentlich Dinge, die ich machen will und wo bewerbe ich mich vielleicht nicht. Ich weiß noch, ich habe mich am Anfang immer auf alles beworben, was ausgeschrieben worden ist, ohne zu differenzieren, was die Unterschiede der Jobs sind und so, ja.
Also hast du sozusagen gelernt, Nein zu sagen.
Genau, ja. Und dann auch mal, weil ich weiß noch, dass ich es am Anfang voll schwer fand, zu denken, boah, wenn ich aber jetzt die Chance verpasse, dann habe ich im Endeffekt keinen Job für diesen Zeitraum, dann ärgere ich mich total. Aber ja, vielleicht ist es am Anfang noch so und auch richtig so, dass man sagt, ich mache erstmal alles und ich probiere mich vielleicht auch aus, weil man natürlich nicht von Anfang an damit rechnen kann, dass man gleich die geilsten Jobs kriegt. Aber irgendwann muss man, glaube ich, dann sagen, okay, was will ich und was will ich vielleicht nicht? Will ich vielleicht gar nicht mehr so weit wegziehen, Jobs machen, die so extrem weit weg sind. Genau, und dann hat, glaube ich, jeder seine Prioritäten irgendwann.
Ja, ich kann da meinen Schauspiellehrer zitieren, den du sicher auch noch kennst, Roland, der gleich am Anfang des Studiums gesagt hat, ja, dieser Job ist auch nur ein Job, es ist ein Beruf, es ist nicht dein Leben. So, also ja. Natürlich ist es ein großer Teil deines Lebens, aber du musst nicht dein Leben komplett nach dieser einen Sache ausrichten.
Genau.
Und man darf sich da drin nicht verlieren, sondern, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man auch weiß, als Künstlerin, dass man Nein sagen darf. Also ja. Das ist komplett okay. Obwohl natürlich dann dagegen steht, naja, du musst ja auch dein Geld verdienen, du musst deine Miete bezahlen. Und das, finde ich, ist so ein Konflikt, der halt immer im Raum steht.
Ne? Ja. Ja, und man will sich auch künstlerisch ausleben. Also man will ja auch Jobs haben, weil das ja auch das eigene Selbstbewusstsein dann wieder füttert und so. Und man will ja auch arbeiten und so. Aber genau, irgendwann merkt man dann nicht um jeden Preis.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig. Weil sonst verliert man auch den Spaß an der Freude.
Genau.
Und ich denke mir auch immer, naja, es gibt ja einen Grund, warum ich so ein künstlerisches Thema studiere. Und wenn ich das dann im Job verloren geht und man sich da eben nicht ausdrücken kann und irgendwie ja, etwas macht, was einen dann nicht erfüllt, dann ist es natürlich auch nicht zielführend. So. Deswegen finde ich das auch wichtig.
Ja.
Ja, voll schön. Was sind so die Sachen, die du gelernt hast, erfahrungstechnisch jetzt so nach dem Studium, an die man vielleicht nicht denkt, wenn man diesen Weg einschlagen will?
Ich habe zum Beispiel auch einen großen Teil, den ich gelernt habe, ist, dass auch richtig viel, also mit der Zeit baut man sich so eine Gruppe von Menschen auf, die mit denen man schon gearbeitet hat und auch so Kreative und Regisseure und Choreografen und so, die man halt durch die Jobs kennenlernt und die dann in einem Leben bleiben und mit denen man halt immer mal wieder zusammenarbeiten kann. Und je besser man sich natürlich auch präsentiert bei den Jobs, die man dann eben kriegt, desto besser bleibt man in Erinnerung für das Team und wird vielleicht mal wieder für was anderes gefragt. Also, oder man sieht dann ein Stück und da sind Leute dabei, mit denen man schon gearbeitet hat. Und das ist immer was sehr Gutes, weil man einfach so ein Netzwerk aufbauen kann von ganz vielen verschiedenen Leuten und auch Kollegen, mit denen man gearbeitet hat. Man weiß nie, was die mal machen. Vielleicht machen die mal ein Stück irgendwo, stellen was auf die Beine. Und dann ist es immer gut, wenn man sich diese Kontakte einfach erhält und wenn man immer dankbar dafür ist, neue Leute kennenzulernen, weil das einfach diesen Katalog von Möglichkeiten, wieder danach vielleicht wieder an neue Jobs zu kommen, halt vergrößert. Und es ist immer ein Vorteil, wenn man irgendwo ist und schon Leute kennt oder die auf jeden Fall wissen, was man schon kann. Und dann sind die Auditions einfacher. Und ja, also es ist auch irgendwie ein gutes Gefühl, finde ich, wenn man da dann nach so ein paar Jahren merkt, ach krass, irgendwie bin ich doch schon ganz gut vernetzt und ich kenne viele Leute und ich habe vielleicht auch schon einen guten Ruf mir erarbeitet. Und genau, das ist auch ein Ziel, worüber ich früher nie nachgedacht habe. Ich dachte immer, dass man wieder bei Null anfängt, wenn man sich dann bewirbt bei einem Job. Aber so ist es nicht und das ist auch was Schönes.
Ja, ich finde es auch immer schön, wenn du schon Leute kennst und dann ist es gleich intimer, gleich heimeliger, sag ich mal so, und läufst dann nicht in einen Job so blind, ohne zu wissen, wer da ist. Also ich finde es eigentlich auch immer cool, wenn man sich dann wiedersehen kann. Ne? Manche Projekte, die sind ja dann auch vorbei und dann ist es traurig und dann ist es umso schöner, wenn man sich in einem anderen Projekt wiederfinden kann. Ne?
Genau.
Ja. Ja, was ist denn nach dem Studium passiert für dich?
Ich habe dann mehr oder weniger direkt im Winter dann mit einer Tour angefangen, der kleine Prinz, das Musical, das war 3-4-1 Trinity Concerts. Das war genau so ein Beispiel von einer Tournee, 3 Monate. Und ich wusste auch noch gar nicht, wie viel Geld verdient man eigentlich, wie viel kann man verhandeln. Ich hatte auch noch keine Agentur tatsächlich. Und das habe ich dann erst ein Jahr später hatte ich dann erst eine Agentur. Und ich habe erstmal Ja und Amen zu allem gesagt. Also ich habe halt einfach überhaupt gar nicht verhandelt, weil ich das auch gar nicht kann. Auch bis heute nicht gerne mache. Deswegen habe ich auch eine Agentur. Das war für mich auch, ich dachte so, ach wie schön, mein erster Job. Und es hat auch total Spaß gemacht. Und jetzt rückblickend im Nachhinein denke ich mir so, boah, da sind aber auch einige Sachen so schief gelaufen oder nicht schief gelaufen, aber einige Sachen lagen da im Argen, wo ich mir so denke, weiß nicht, ob ich da nochmal arbeiten würde. Wahrscheinlich eher nicht. Und das habe ich in dem Moment natürlich als ganz neuer Absolvent, der erstmal sich über alles freut und so überhaupt gar nicht so richtig wahrgenommen. Und manche Sachen wollte ich auch nicht so sehen, weil ich immer versuche, alles optimistisch zu sehen. Aber jetzt im Vergleich, im Nachhinein denke ich mir so, ja, das ist zum Beispiel was, wofür ich mich nicht nochmal bewerben würde. So.
Ja. Ja. Ja, ich finde, das ist auch was dann noch dazu kommt. Und das merke ich jetzt so gegen Ende meines Studiums, dass der Künstlerberuf halt nicht nur daraus besteht, auf der Bühne zu stehen oder Texte zu lernen, sondern diese ganzen administrativen Sachen im Hintergrund. Vor allem, wenn man halt keine Agentur hat, die das für einen macht. Mhm. Und dafür bist du ja nicht so richtig vorbereitet. Natürlich hast du Ansprechpartner und natürlich kannst du nachfragen und so. Aber ja, mich hat das so ein bisschen überrascht, diese ganzen vertraglichen Geschichten, dann natürlich in Verhandlungen zu gehen und sich überhaupt mal die Frage zu stellen, okay, was ist das jetzt eigentlich wert, was ich mache? Und man möchte ja auch davon leben. Und natürlich kann man jetzt keine Show spielen, die einfach nicht mal deine Miete bezahlt. Das muss man dann irgendwann ablegen. Also mir wurde dann irgendwann auch mal gesagt, das ist ja bei uns auch so ein bisschen der Fall, weil wir das ja als Hobby meistens alle gestartet haben und alle angefangen haben zu singen. Man vielleicht irgendwo im Chor oder man hat irgendwo getanzt und es war nur ein Hobby. Und wenn man das aber zum Beruf machen will, dann muss man dann irgendwann auch den Schritt gehen und sagen, ja, ich will aber auch davon leben können und da müssen gewisse Grenzen gesetzt werden oder ja, man darf es nicht mehr nur als Hobby betrachten.
Ja, genau. Ja, ich habe auch gemerkt, dass man denkt immer, oder ich war früher so ein bisschen naiv und dachte ja, konnte mir nicht vorstellen, dass eben auch Leute natürlich wirtschaftlich denken, die einen anstellen und natürlich erstmal natürlich versuchen, einen so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu verarschen und vielleicht sagt sie ja, bieten einem eine Gage an, die unter aller Sau ist. Und weiß ich nicht, vielleicht hätte ich, wenn ich keine Agentur hätte, als Absolvent auch Ja gesagt. Da hoffen die natürlich drauf. Und wenn man dann hochhandelt, merkt man, oh krass, es ist ja doch noch einiges möglich gewesen. Also die haben das Geld ja. Es geht ja. Aber sie versuchen es natürlich immer wieder. Und das sind dann mal so Dinge, die ganz abgesehen von auf der Bühne stehen, so solche Sachen sind, wo ich mich auch nicht so gerne beschäftige. Deswegen habe ich auch die Agentur. Ich will auch nicht dann mit den Leuten, mit denen ich ja später zusammenarbeiten muss, dann vorher in so einen komischen Konflikt treten, dann zu verhandeln und sich vielleicht sogar zu streiten und zu sagen, hier, das und sich vielleicht nicht gewertschätzt zu fühlen, weil man sich denkt, es kann doch nicht sein, dass das die höchste Gage ist, die sie mir jetzt hier anbieten können. Und genau deswegen wälze ich das immer sehr gerne an meine Agentur ab und mache das nicht selber, weil ich das auch gar nicht kann. Ich bin da nicht so durchsetzungsfähig. Vielleicht müsste man das auch mal lernen, aber ja, ich bin einfach vom Typ her nicht so und dafür hat man erst eine Agentur.
Ja, naja, genau. Aber ja, was du sagst, finde ich total richtig. Und diese zwei Felder Wirtschaft und Kunst machen, irgendwie, ja, die gehen für mich auch so ganz schlecht zusammen.
Ja.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir Künstlerinnen und Künstler manchmal sehr auch eher so sensiblere Persönlichkeitseigenschaften haben und da vielleicht nicht uns in den Raum stellen und sagen, nee, so und so und so muss das aber. Und ja, du willst dich ja nicht unbeliebt machen bei den Leuten, die dir deinen Job geben.
Genau. Auch. Ja, da muss man echt vorsichtig sein. Da gibt es auch wirklich echt also Fälle und Beispiele, wo dann Kolleginnen und Frauen haben es dann wirklich besonders schwer, weil Frauen an manche Kollegen oder Chefs Frauen nicht so ernst nehmen wie Männer. Und gerade so als junge Frau, weil wir sind auch so ersetzbar, ja, habe ich das auch schon noch häufiger gehört von anderen Kolleginnen, dass man dann irgendwie als schwierig galt oder als
zickig,
genau. Und dann ist man ganz schnell, wird man nicht wieder engagiert an dem Haus so. Und da muss man echt aufpassen. So.
Ja, das war auch eine Überlegung von mir. Und das ist so, also ich glaube, ich könnte das lernen. Aber ich hatte gar nicht so viel Sorge da, für meine Interessen einzutreten. Ich hatte eher die Sorge, dass man sich eben diese Beziehung so ein bisschen verscherzt. Und es ist ja auch schwierig für dich als Künstlerin oder als Künstler, das zu trennen, schon mal im Voraus. Ne? Das ist ja total schwierig zu sagen, okay, was ist meine Arbeit jetzt wert? Wie viel bin ich wert als Darstellerin oder als Darsteller? Und dann aber dann noch, ne, weil du ja auch ganz eng mit Menschen zusammenarbeitest und du möchtest ja ein gutes Arbeitsklima haben und du möchtest ja deine Positivität eigentlich mit reinbringen. Und da dann Abstand zu nehmen von den Verhandlungen und das jemand anderen regeln zu lassen, ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee.
Ja, und man weiß halt auch tatsächlich selber nicht immer so genau, also inzwischen muss ich sagen, nach diesen Jobs, die ich bisher gemacht habe und nachdem, wie mein Agent, was mir der mir auch immer geraten hat und so, habe ich inzwischen auch eine Ahnung, was kann man jetzt verlangen und das hat ja auch mit Berufserfahrung zu tun und welche Jobs man schon gemacht hat und auch, es gibt einfach Bühnen, die können nicht so gut bezahlen und dann gibt es Bühnen, die können halt besser bezahlen und dann kommt es ja auch immer darauf an, was hast du für eine Rolle, was haben die noch für Leute engagiert, wenn die jetzt schon drei wirklich große Namen haben, die ordentlich Geld kosten und man vielleicht selber eine kleinere Rolle hat, dann ist klar, dass man selber vielleicht nicht so viel kriegt wie bei vielleicht einem Job, den man vorher hatte. Das muss man immer alles so ein bisschen abwägen, weil, ja, es, wie gesagt, man kann dann auch nicht immer unbedingt darauf beharren. Das bin ich mir aber eigentlich wert, weil es eben immer diese Umstände gibt. Und da ist es immer ganz gut, wenn man, da bin ich auch super froh, dass ich meinen Agenten immer fragen kann, was würdest du sagen? Kann man noch was versuchen oder ist das jetzt dann frech oder, ja.
Ja.
Genau.
Ja, ist, glaube ich, ein schmaler Grat.
Ja.
Dann, genau, wir haben ja im Vorgespräch darüber geredet. Du hattest ja gestern. War es gestern oder vorgestern?
Vorgestern, Sonntag.
Vorgestern. Ja. Deine Derniere, deine letzte Vorstellung von?
Kudamm 59.
Genau. Und vielleicht möchtest du kurz erklären, was das für eine Art von Produktion ist.
Also das war eine Großproduktion in Berlin, also auch so eine 8-Show-Woche. Seit Mai haben wir das gespielt und das war quasi schon die Fortsetzung von dem ersten Musical Kudamm 56, was seit 2021 haben wir das angefangen zu proben. Und genau, ich habe da quasi die Eva gespielt und hatte da die einmalige, mega tolle Gelegenheit, eine Rolle in zwei Stücken, also in der Fortsetzung, dann nochmal weiterzuentwickeln. Und die Rolle ist auch tatsächlich nochmal interessanter und größer geworden. Und das war eine mega tolle Erfahrung. Und sowas gibt's eigentlich bisher noch nicht, dass Musical wirklich so eine Fortsetzung hat. Und dass man dann auch das Glück hat, nochmal engagiert worden zu sein, weil es gab auch einige Kollegen und Kolleginnen, die beim ersten Teil dabei waren und die leider beim zweiten Teil nicht wiedergenommen worden sind. Genau, und das war eine ganz tolle Erfahrung in meinem Berufsleben, ja.
Woran liegt sowas, dass manche genommen werden und andere nicht?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube im Endeffekt, dass es mehrere Gründe hatte. Ich glaube, bei einigen waren es künstlerische Gründe. Unsere Chefs haben vielleicht bei der Produktion Kudamm 56 dann gemerkt, das ist es vielleicht doch nicht, was die uns geben können oder da haben wir vielleicht eine andere Vorstellung oder wir wollen noch mal gucken, ob wir einen neuen Darsteller finden, der vielleicht uns besser gefällt. Dann glaube ich auch, dass so Sachen reinspielen wie, also ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, das ist bei manchen Leuten auch eine Mischung gewesen aus, wie sie sich verhalten haben. Manche Leute haben dann auch leider, wenn man dann eben viele, wenn irgendwelche Dinge sind und man dann den Mund aufmacht, gilt man, wie wir vorhin schon mal gesprochen haben, manchmal auch als schwierig und oh, jetzt hat der und sie schon wieder ein Problem. Und wenn man sich dann, wenn solche Dinge dann sich häufen, kann das sein, dass man eben sich unbeliebt macht.
Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass dieser Job sehr unfair sein kann.
Genau. Ja,
da hast du natürlich mehrere Erfahrungen gemacht als ich, aber selbst ich habe es auch schon mitbekommen. Ja, ich glaube fast, dass das in anderen Branchen nicht ganz anders ist. Also ich glaube nicht, dass es so anders ist in anderen Branchen, aber es hat auf jeden Fall, also so Theater hat auf jeden Fall nochmal mehr mit äußerlichen Faktoren, Persönlichkeit, Typus und so zu tun.
Mhm. Ja, aber bei uns ist es halt das Problem oder das Schwierige in unserer Branche im Gegensatz zu anderen Branchen ist halt, dass es bei uns nicht einfach nur um die Erfahrung und Qualifikation geht, die man hat. Und das kann man ja relativ gut vergleichen. Wer ist jetzt hier eigentlich besser? Anhand des Lebenslaufs und anhand der, weiß ich nicht, Weiterbildungen, die jemand gemacht hat. Und bei uns ist das total, total Ansichtssache. Also wie gut ist jemand, wer ist besser als jemand für eine Rolle, ist mega Ansichtssache. Und dann sieht das der eine vielleicht so und der andere so. Und dann spielen auch andere Dinge mit rein, wie kann man mit dem gut arbeiten? Ist der irgendwie nett oder ist der schwierig oder irgendwie unsympathisch? Und dann besetzt man manchmal vielleicht jemanden, der künstlerisch nicht so gut ist wie jemand, der aber halt unsympathisch in der Arbeit ist, was verständlicherweise, was ja klar ist. Also, und so ist es halt einfach so, es ist nie immer der Beste, der den Job kriegt.
Genau. Ja, das ist ja auch eine rein menschliche Sache, dass man einfach auch, also vor allem, wenn man jetzt daran denkt, wenn man so eine Großproduktion macht und du weißt, du wirst mit den Leuten ja arbeiten, dann willst du ja natürlich Leute haben, die dir sympathisch sind, die nett sind und wo es keinen Stress gibt und so. Was man natürlich im Finanzwesen genauso wahrscheinlich handhaben würde. Mhm. Ja, hoffentlich gibt es da keine böse Überraschung am Ende. Ja. Nur weil man jetzt die beste Gesangstechnik hat, heißt es ja nicht, dass die Leute diese Person am liebsten sehen wollen. Das ist ja auch genau das, was wir auch in der Uni gelernt haben, dass es eben nicht darauf ankommt, technisch perfekt zu sein, sondern um so viel mehr. Ne? Wie viel Emotion kann man senden? Wie viel kommt bei dem Publikum an? Kann man das Publikum sozusagen in Atem halten? Ja, es gibt so viele unglaubliche Faktoren, die einfach nicht wirklich messbar und definierbar sind eigentlich. Das ist dann so ein Gefühl. Und man sagt ja, die Person kommt rein und man weiß eigentlich schon, ob derjenige dafür in Frage kommt oder nicht. Ja, wie siehst du das?
Genau, also oft hat das Team, das ein Stück castet, eine Rolle castet, schon sehr genaue Vorstellungen, wie die aussieht, wie die so privat ist. Deswegen ist es auch so lustig, weil man denkt immer, ich bin ja Schauspielerin, ich kann ja die Rolle dann spielen. Aber im Endeffekt wollen die, dass man reinkommt und man selber privat ist und kurz mit denen spricht und man schon die Rolle ist. Also deswegen wird man dann, also habe ich die Erfahrung gemacht, doch immer wieder nur für das besetzt, wie man privat auch, wie man so als Person rüberkommt und ist. Und ist ja klar, dass die dann lieber jemanden besetzen für die Rolle, die von ihrer persönlichen Art und Weise, wie sie so spricht und privat ist, schon viel näher an der Rolle ist, als vielleicht jemand, der das dann perfekt schauspielern kann, natürlich. Aber klar, wenn jemand reinkommt und man sieht sofort die Rolle in dem und dann ist der auch noch gut und singt gut und spielt gut, dann kriegt der natürlich den Job. Ne? Und deswegen hat das auch viel mit Glück zu tun, bist du gerade genau das, was die suchen, was die in der Rolle sehen oder nicht. Ja? Und das ist eben wirklich viel Aussehen und Typen. Das ist ja das, was mit einem direkt ins Auge springt, wenn man reinkommt. So.
Ja, ich habe da, als ich mich auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet habe, war ich bei so einem Workshop und da konnte man eben auch einen Schauspielmonolog zeigen.
War das so ein Stage-School-Workshop?
Nee.
Also, ich habe nämlich so einen gemacht.
Ja, nee, ich war bei einer Uni.
Ah ja, cool.
Aber ja, ich war, glaube ich, 14, ich war so jung, ich habe auch überhaupt mich gar nicht getraut, weil ich habe da im Gesangsunterricht... Und ich hatte keinen regelmäßigen Gesangsunterricht, das war mal einmal so in ein paar Monaten. Sonst war ich ja nur im Chor und hatte dann aber diesen einen Song. Ich hatte nur einen kurzen Song, weil man den ja, man musste ja irgendwas mitbringen, aber ich hatte wirklich gar keine Ahnung von dem Thema. Also ganz naiv bin ich da hingefahren. Und da waren natürlich alle, die die Aufnahmeprüfung auch machen wollten. Und die hatten auch ganz viel Material dabei und die waren auch super, also die waren schon da super im Thema drin. Und ich weiß nur, wie ich da in dieser Blackbox, also in diesem Raum, in diesem schwarzen Raum war, mit Scheinwerfern im Publikum. Und da hat eine gerade einen Monolog gemacht und hat aber so eine Mitte 40-Jährige gespielt, war aber vom Typ her eine junge Studentin. Ne? Und dann hat der Schauspiellehrer auch zu uns gesagt, Leute, das bringt nichts. Heutzutage, also früher, ganz früher war das vielleicht mal wichtig, dass man in andere Rollen schlüpfen konnte und irgendwie auch mal eine alte 80-jährige Dame spielen konnte. Heutzutage ist es so, wenn du, er hatte das Beispiel gebracht, wenn du nach einem 1,80 Meter großen Mann suchst mit braunen Haaren und was weiß ich für Merkmale vom Typ her eher schüchtern oder so, dann stehen 500 Männer dieser Art vor der Tür und bewerben sich für diesen Job. Ja. So. Und das war bei mir total eingängig, weil ich dachte, ja, stimmt schon. Also dann ist natürlich auch die Frage, was für Rollen möchte ich eigentlich spielen? Mhm. Und wieder ein anderer Kollege hat mir dann diesen wunderbaren Ratschlag gegeben, wenn du dich für eine Rolle bewirbst, musst du mit Betreten des Raumes, also des Gebäudes eigentlich schon diese Rolle sein. Mhm.
Ja. Ja, und ich meine, man muss sich einerseits klar machen, was will man später spielen, andererseits muss man unbedingt seinen eigenen Typ finden und akzeptieren auch. Das mussten bei uns im Studium auch einige lernen, weil natürlich ich dachte mir auch, ich würde vorher gerne Disney-Prinzessinnen spielen und hier auch mal vielleicht Jane in Tarzan und so, aber ich bin einfach nicht dieser Prinzessinnen-Typ einfach, dieser Disney-Typ. Also wenn dann halt mal, ich bin eher so dieser Sidekick oder die beste Freundin oder die quirky, weiß ich nicht, die verrückten Rollen oder eben Tierrollen oder eher so diese Teenager-Rollen und so. Das wird sich bestimmt auch nochmal ändern. Je älter man wird, klar ändert sich der Typ noch, aber man muss einfach selber verstehen, für was werde ich gesehen. Und es gibt einfach Sachen, die wird man eben nie spielen. Und das ist auch okay. Aber wenn man seine Nische gefunden hat und genau weiß, okay, das ist jetzt wirklich ein Job, da habe ich hier Chancen, weil ich halt wirklich da Arsch auf einmal drauf passe. Dann, und man weiß das, dann kann man auch seinen Vorteil für sich nutzen. Ne?
Ja. Ja, total. Aber das wahrscheinlich auch dauert einfach, bis man da wirklich für sich auch so eine Sicherheit hat. So, ich habe sie noch nicht.
Ja, und es ist nun mal auch bei manchen Leuten schwieriger und bei manchen ist es eindeutiger. Manche sind halt die bisschen Klischee und da weiß man genau, das ist der Typ und es fallen einem ganz viele Rollen ein. Und bei anderen ist es schwieriger. Diese haben es dann natürlich dann, haben natürlich dann auch eigentlich eine größere Bandbreite. Ja, aber wie gesagt, das muss man dann für sich irgendwie rausfinden.
Ja, und dann finde ich es aber auch schwierig, bei jetzt so Großproduktionen, wenn man jetzt Aladdin spielt oder so, da weiß ich, was sie erwarten von der Rolle. Aber manchmal weiß man ja auch nicht, was die Leute so für eine Vorstellung haben. Und Ich glaube, dann ist wahrscheinlich wirklich besser hinzugehen, so wie man ist. Und entweder es passt oder es passt nicht. Weil am Ende verstellst du dich und sie hätten eigentlich das gesucht, was du eigentlich nur natürlich bist. So.
Ja. Naja, man muss immer unbedingt man selbst sein. Und klar kann man so für Rollen sagen, wie würde ich das, aber als diese Rolle machen, es ist immer eine Mischung aus einem selber und dann vielleicht der Rolle. Klar, die Rollen, man soll ja auch ein bisschen was spielen dürfen und so. Aber im Grunde wird man eigentlich immer besetzt, wenn man schon so privat irgendwie auf diese Rolle passen würde. So.
Ja. Also du hast jetzt eine Großproduktion gespielt. Man hat diese Großproduktion, die gehen meistens wie lange? Ein Jahr?
Zwei. Das ist genau unterschiedlich. Also eigentlich meistens ein Jahr und dann kann das sein, dass es verlängert wird. Manchmal aber auch nur ein halbes Jahr und dann kann es verlängert werden, je nachdem. Aber man hat eigentlich selten Jobs, die zwei oder mehr Jahre direkt wovon verpflichtet wird. Genau.
Wie gehst du mit dieser, sag ich mal, beruflichen Unsicherheit um?
Ach, ich habe mich daran gewöhnt, weil man irgendwann, ich weiß noch, am Anfang hatte ich dann auch manchmal Stress, boah, was kommt als nächstes, und ich glaube, das wird auch nie aufhören, man ist immer Man denkt immer, oh Gott, was ist jetzt das Nächste? Ist es was mir Spaß macht? Man ist oft auch in der Zwickmühle, nehme ich das jetzt an oder mache ich das? Oder warte ich noch, weil ich vielleicht denke, es kommt noch was Cooleres, was mich mehr interessieren würde? Aber ja, also eigentlich irgendwann lernt man, dass immer wieder was kommt und dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Und selbst wenn man mal ein paar Monate lang nichts hat, ist es auch nicht so schlimm. Es gibt immer wieder neue Chancen, immer wieder neue Auditions und genau.
Ja, ich denke, wenn man auch einfach intelligent vorgeht und ein bisschen Rücklagen bildet, weil man weiß ja eigentlich, dass es arbeitsreiche Zeiten gibt und nicht so arbeitsreiche Zeiten. Und wenn man einfach vorbereitet darauf schaut und nicht so blind sich da reinfallen lässt, dann ist, glaube ich, kann man das auch schon bewältigen.
Genau, und man kann immer Gesangsunterricht geben, Klavierunterricht geben. Das ist ja das Gute am IFM,
ja,
dass wir das lernen. Und das machen auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen nebenbei.
Ja, so lehrende Tätigkeiten, das stimmt. Jetzt bist du ja, wie lange bist du jetzt im Job?
10 Jahre, oh Gott,
10 Jahre.
2015, ja, also Ende 2015, also fast 10 Jahre, ja.
Und was sind so die 3 größten Dinge, die du gelernt hast?
Die ich gelernt habe nach der...
Oder also die überraschend waren, ja.
Im Arbeitsleben, oh, 3 Dinge. Da hatten wir ja schon vorher noch ein bisschen drüber gesprochen.
Mhm.
Einerseits eben, dass... Also eine Sache ist eben, dass man merkt, ab einer bestimmten Zeit, irgendwann muss man den Absprung schaffen. So. Am Anfang war eben eine Zeit, wo wir natürlich alle aus unserem Jahrgang jetzt alle Auditions gemacht haben. Wir haben versucht, uns in den Beruf zu etablieren. Und es gibt dann eben auch einfach manche Kollegen und Kolleginnen, die dann merken, es kommt irgendwie nichts. Ich kriege nicht die Rollen, die ich will. Oder ich finde irgendwie... fasse keinen Fuß in der Branche und die sich dann irgendwann umorientieren. Und es ist quasi, es wird immer weniger von den Kollegen, die man eben kennt, die mit denen man Abschluss gemacht hat und die dann tatsächlich noch weiterhin im Beruf arbeiten. Und das fand ich eine Sache, die ich krass fand, weil ich hätte viel eher gedacht, dass wir alle arbeiten werden und dass man sich immer mal wieder sieht und so bei Jobs. Das ist halt nicht der Fall, nicht bei allen der Fall gewesen. Und die zweite Sache, ja, tatsächlich, dass man in dem Beruf dann doch immer wieder dieselben Gesichter sieht oder mehr oder weniger dieselben Gesichter und das auch was Schönes ist, wenn man einen neuen Job hat und man weiß, ah, guck mal, ich kenne schon 4 Leute oder so.
Ja.
Ich dachte irgendwie, also wenn man so zu Auditions geht regelmäßig und sieht, wie viele Leute da sind und viele unterschiedliche Menschen, die man noch nie gesehen hat, wie viele Musical-Darstellerinnen und Darsteller es überhaupt gibt und wie häufig man dann doch dieselben Leute auf den Bühnen sieht. Das war auch eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, so muss ich sagen. Genau, und das Dritte, man lernt einfach durch die Rollen und die Sachen, die man macht, echt so viel noch dazu. Auch man denkt irgendwie, man ist fertig nach dem Studium, rein technisch, aber das stimmt nicht. Also man lernt halt, man lernt irgendwie mit allen möglichen Sachen umzugehen. Auch dann, wenn man Rollen bekommt, die vielleicht, wo man was machen muss, was einen am Anfang überfordert und man denkt, boah, wie soll ich das hinkriegen? 8-mal die Woche oder wie soll ich das, was passiert, wenn ich das mal nicht hinkriege, mal einen schlechten Tag habe oder meine Stimme nicht ganz so fit ist und so. Man lernt einfach total mit diesen ganzen Sachen umzugehen und wächst einfach so, so krass an solchen Erfahrungen. Oder auch tänzerisch, dass man eben nicht sagt, ich bin jetzt fertig, sondern dass man so weiter trainiert und man tatsächlich nach dem Studium auch noch echt weit kommen kann, wenn man dran bleibt, genau.
Ja. Ja, ich denke, die Ausbildung, die gibt dir einfach so diese Basics, diese grundlegende Technik, um diesen Beruf überhaupt machen zu können.
Mhm.
Und das Lernen geht dann erst richtig los.
Genau.
Ja.
Ja, und eine Sache auch noch, die ich auch gelernt habe, ist, dass man unbedingt klarkommen muss mit Zurückweisung. Also muss man lernen, dass man, wenn man ein Nein kriegt, dass man das nicht persönlich nimmt und dass man das nicht auf seine eigenen Fähigkeiten bezieht und Talente. Und dass man immer das trennt von sich und sagt, das hat jetzt einfach jetzt nicht gepasst und es gab einfach jemand anderen, der passender war, was aber nicht bedeutet, dass man selber schlecht war.
Ja, genau. Da hatten wir jetzt ja drüber gesprochen, ja, dass es einfach so viele Faktoren in diesem Auswahlverfahren gibt und vor allem auch so viele Bewerber und Bewerberinnen, dass es auch, also das ist ja fast psychischer Selbstmord, ja, wenn du jetzt immer denkst, du bist nicht gut genug.
Also klar ist man kurz traurig und das darf man auch sein. Man darf auch an demselben Tag, wenn man eine Absage bekommt, kurz traurig sein darüber, aber man darf es nicht so an sich ranlassen. Und man muss dann einfach immer weitermachen und möglichst viele Auditions machen, damit man eben auch das trainiert, auch dass man nicht mehr so aufgeregt ist oder dass man eben trotzdem sein volles Potenzial zeigen kann, auch unter dieser Stresssituation Audition, genau.
Ja, ich denke, wenn man in die nächste Audition nur mit dem Gedanken reingeht, okay, jetzt eine Sache will ich umsetzen, eine Sache besser machen, eine Sache anders machen, da ist man, glaube ich, gut dabei, wenn man sich auf Dinge fokussiert, die man wirklich kontrollieren kann und nicht...
Genau, und man muss immer in so einer Audition positiv reingehen und sich immer denken, ich bin das, was die suchen. Weißt du, die wollen ja jemanden finden, der da reinpasst und die freuen sich ja total, wenn man reinkommt und gut ist. Und die wünschen uns das ja auch, die wünschen uns, dass wir gut sind. Man muss einfach immer denken, die wissen das noch nicht, aber ich bin die Person, die sie vielleicht suchen, weißt du? Und dann so muss man da reingehen Selbst wenn man das dann im Endeffekt nicht war, dann ist es auch okay, weil dann passt man für eine andere Sache.
Ja. Wann ist man denn als Künstler oder Künstlerin gut genug?
Ich würde mal sagen, wenn man Jobs kriegt. Weil dann ist ja der Purpose erfüllt im Grunde. Dann ist man gut genug, um dass Leute einen sehen wollen auf der Bühne und dass Leute einen besetzen und einen eben für die Rolle gut finden. Ja.
Ja.
Also das hat man dann natürlich auch mal seinen eigenen Anspruch, und was ja auch gut ist. Ich finde zum Beispiel, ich bin in dem Fall gut genug, um Jobs zu bekommen, auf der Bühne zu stehen, aber wenn man jetzt irgendwie für sich selbst ein Ziel hat, ich möchte aber besser werden noch darin und darin, dann ist es natürlich immer gut, weil ja, dann motiviert einen das selber. Aber ja, aus der Sicht von anderen gut genug, klar, wenn man Jobs kriegt, aus der Sicht von einem selber, muss man immer für sich selber definieren, wann bin ich für mich selber ausreichend gut genug und ja.
Kann es jemandem in der Branche passieren, dass man wirklich gut ist und keinen Job bekommt?
Also eigentlich nur, wenn man bei Auditions irgendwie aus irgendeinem Grund das nie richtig zeigen kann, weil man vielleicht zu aufgeregt ist oder weil man sich vielleicht nicht gut präsentieren kann oder weil man vielleicht komisch wirkt oder sehr verkrampft oder wenn man das sehr will. Genau, oder sowas, ja. Wenn man einfach extrem unsympathisch ist oder sehr eingebildet wirkt oder so. Also das sind dann meistens solche Sachen. Aber wenn man wirklich richtig gut ist, dann findet man, oder ja, dann ist es dann auch wieder die Typfrage. Manchmal, es gibt auch Kollegen, die sind super gut, aber da passt irgendwas nicht zusammen. Da passt der Typ vielleicht nicht zur Stimme oder...
Ja.
Da wirkt man vielleicht vom Typ her eher alt oder eher erwachsen oder wenn man sehr groß ist und wenn man aber nur so eine sehr junge Stimme hat, sowas könnte ich mir vorstellen, wo man dann vielleicht eigentlich super gut ist, aber irgendwie nie richtig in die Rollen passt.
Mhm.
Aber eigentlich Leute, die wirklich gut sind, haben eigentlich immer Jobs.
Ja.
Also was ich quasi jungen Künstlerinnen und Künstlern sagen würde, die gerade das Studium anfangen,
ja,
oder die zur Aufnahmeprüfung wollen gehen.
Ja, genau.
Okay. Seid mutig und seid offen und versucht an euch zu arbeiten in allen drei Bereichen. Versucht euch nicht zu fokussieren auf eine Sache, sondern versucht euch überall reinzuhängen. Ja, und habt Spaß.
Was würdest du sagen, was erwartet diejenigen?
Euch erwartet, dass ihr erstmal konfrontiert werdet mit den Dingen, die ihr nicht könnt, natürlich. Und man dann daran arbeitet und... ja, es wird, glaube ich, auch, man wird sich auch vergleichen mit anderen, wo man eigentlich gar nicht vergleichbar ist, viele jedenfalls. Und es wird dann auch die Situation geben, dass es Stücke gibt und dass Rollen verteilt werden und dann solche Geschichten passieren. Aber man sollte immer das Beste rausholen aus dem, was man machen darf und was man bekommt und immer alles geben. Ja.
Worauf kommt es dann in diesem Beruf tatsächlich an?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall auf Durchhaltevermögen. Man muss einfach sich reinhängen. Man muss sich super gut vorbereiten auf die Auditions. Einfach so einen Tag vorher Text lernen geht nicht. Es ist immer jemand besser vorbereitet. Deswegen sei die Person, die am besten vorbereitet ist. Trainiere, dass du alles Mögliche kannst, was man können muss. Man muss Kopfstimme können. Man muss klassisch singen können. Also lyrisch singen können. Man muss belten können. Ja, und am besten könnte man das alles bei einer Audition zeigen und hat alle Möglichkeiten und dann ist man einfach super gut einsetzbar. Also man muss einfach immer wieder probieren, man darf es nicht unterkriegen lassen. Man muss an sich glauben und man muss gleichzeitig an sich arbeiten und sein Selbstbewusstsein dadurch quasi bewahren und stärken.
Ja, cool. Gut, dann zum Abschluss. Ich habe immer eine Frage an alle meine Gäste und Gästinnen. Und zwar, wenn es eine Sache gibt, die du von der Kunst gelernt hast, welche wäre das?
Oh Gott, schwierige Frage. Die ich von der Kunst gelernt habe. Ja, ich finde, dass die Kunst einen einfach mit den Emotionen verbindet und mit den Emotionen connectet. Und das merke ich immer wieder. Und das haben wir halt im Alltag nicht so oft die Möglichkeit. Und das habe ich immer, wenn ich auch als Zuschauer ein Stück sehe, ins Theater gehe und auch selber auf der Bühne stehe, dass man einfach mit seinen Emotionen konfrontiert wird und connected wird. Und das ist ein super schönes Gefühl.
Ja, cool. Danke dir, dass wir uns getroffen haben.
Danke dir. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, damit haben wir das Ende des Interviews erreicht. Und ja, ich möchte es heute einfach so stehen lassen. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann.